Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Wir nehmen die letzte Folge des Jahres 2025 auf. Also für uns und die letzte Folge, die 2025 veröffentlicht wird, nämlich, wenn ihr das hört, müsste es jetzt, wenn ihr es ganz frisch hört, kurz vor Silvester sein, kurz vor dem neuen Jahr. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir wirklich auch so emotional und körperlich auf den letzten Metern für dieses Jahr sind. Stress ist immer noch da bei uns beiden. Aber die Aufnahme haben wir noch geschafft zwischendrin. Und haben nicht Stress als Thema dabei. Na, vielleicht doch. Mal gucken, wie stressig es wird. Birte, du hast einen Artikel rausgesucht und mir geschickt, den ich auch sehr, sehr gut fand und über den wir heute sprechen wollen. Und wir nehmen uns zum Ende des Jahres nochmal ein KI-Thema vor. Und zwar besprechen wir heute einen Artikel, den wir dann natürlich in der Folgenbeschreibung auch wieder verlinken werden. Und zwar aus aus der Zeitschrift für interdisziplinäre Schreibforschung, aber schon aus einer Ausgabe von 2024, den Text Schreibvermittlung mit oder trotz KI von Elisa Rauter, Karin Karin Vetschanow und Yvonne Loger, alle von der Universität Klagenfurt. Der Artikel ist frei zugreifbar. Die Zeitschrift für interdisziplinäre Schreibforschung, die ZISCH, ist ein Open Access Journal. Das heißt, ihr könnt euch den alle runterladen und lesen. Ist sehr schön, kurz, kompakt, 10 Seiten. Sehr, sehr viel hilfreiche, nützliche Literatur, die ich mir quasi für meine Arbeit auf jeden Fall schon markiert habe. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Gerade so die US-amerikanischen, das hat mir sehr geholfen. Ich war direkt angetan, weil wir haben einen KI-Kurs bei uns, den wir letztes Jahr auch schon gemacht haben, also so ziemlich um die gleiche Zeit rum, Wintersemester 2024, haben wir tatsächlich auch schwerpunktmäßig, also das Projekt haben wir Schreiben mit oder trotz KI genannt, also auch genau dieses Ding. Ist ein bisschen, als hätten wir es uns von Ihnen abgeguckt. Ich glaube aber nicht. Also ich kannte den Artikel noch nicht und ist, glaube ich, recht zeitgleich entstanden. Wie kamst du auf den Artikel? Mal als erstes gefragt.
Ich habe gegoogelt nach nochmal wissenschaftlichen Artikeln, Beiträgen zu Schreiben mit KI, beziehungsweise ich dachte, ich würde dieses ganze Thema nochmal mir die wissenschaftlichen Beiträge dazu mehr angucken. Auch mit einem Gedanken dazu, der entstanden ist aus einem letzten Vorgespräch, wo wir darüber gesprochen haben, dass es an Universitäten zurzeit teilweise zumindest gefühlt die Haltung gibt, da studieren die ja eh nur noch mit KI schreiben und deswegen das vielleicht weniger Schreiben braucht. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist, weil ich irgendwie das nicht so glaube, dass Leute nur noch mit KI schreiben, also nur noch schreiben lassen.
Ja.
Und was das bedeutet. Also sind wir dann bei diesem alten Thema von, wir brauchen Schreiben eh nicht lehren, weil die Leute lassen das ja eh nur schreiben. Und wie viel Bedeutung hat das Reden über Schreiben in einer Welt mit KI? Also all diese Fragen habe ich mir gestellt und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren und das war das Erste, was mir über den Weg gelaufen ist und ich bin gespannt, was mir demnächst noch weiter über den Weg laufen wird und vielleicht werden wir dann nochmal mehr hier darüber sprechen, vielleicht.
Mhm. Ja, okay. Der Artikel hier konzentriert sich so ein bisschen tatsächlich auf erstmal ein Nachdenken darüber, was überhaupt KI in jetzt in dem Fall hochschuldidaktischen Kontexten ändert, also es ist geht hauptsächlich erstmal um studentisches Schreiben, hochschulisches Schreiben, nicht so sehr drumherum, wobei man, glaube ich, Dinge ableiten kann, sehr, sehr gut. Stellt so ein bisschen die Frage nach, sollte AI Literacy eigentlich ein Lehrziel sein? Was sind dann die Auswirkungen erstmal so, also was sind die Auswirkungen von AA-Literacy? Ey, was ist denn heute? Ich kann doch nicht gut reden. AI-Literacy, warum will ich AA-Literacy sagen? AI-Literacy, was sind die Auswirkungen so generell auf das Lehren und Lernen in der Hochschule allgemein? Danach dann zugespitzte, was sind die Auswirkungen auf den Schreibprozess und damit auch auf die Schreibvermittlung? Und dann schließt dieser Artikel mit Vorschlägen für wörtlich Leitlinien für eine zeitgemäße Schreibdidaktik. 4 Stück, über die wir heute auf jeden Fall dann sprechen wollen. Und geht damit eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung von Texten, die wir auch schon hier besprochen haben. Zum Beispiel eben zu diesem Paper zu KI-bezogener Schreibkompetenz. Geht jetzt hier aber, der Unterschied ist so ein bisschen, dass der Artikel hier nicht ganz so konkret Inhalte auflistet, Lerninhalte, sondern eher so ein bisschen eine Metaperspektive auf Schreiblehre, Schreibdidaktik an der Hochschule einnimmt und wie man sich verorten kann und eventuell muss innerhalb der Schreibdidaktik. Als erstes Mal, ich fand den Text, hat man wahrscheinlich eben schon so ein bisschen herausgehört, ich fand ihn sehr erhellend, sehr, sehr gut. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall als Text mitnehmen werde in meine tatsächliche konkrete Arbeit, als eine Quelle, die ich anderen Leuten zeigen kann, als eine Quelle, an deren Argumentationslinien ich mich bedienen kann. Also ich habe mich auf jeden Fall wiedergefunden in dem Text, da die Autorinnen, das vielleicht schon mal vorgegriffen, auch für eine Auseinandersetzung mit KI plädieren und diese für notwendig halten.
Ja, genau. Sie sagen, es geht ja gar nicht ohne, ne? Also, das ist nun mal da und da müssen wir uns auch damit beschäftigen. Das fand ich auch ganz wichtig, dass Sie das so formuliert haben. Also, Sie sagen ja, Sie beschäftigen sich mit dem Einsatz von KI-Anwendungen auf, wie die sich auf den Schreibprozess auswirken können. Genau. Und das fand ich auch spannend. Also zu überlegen, einerseits zu überlegen, was passiert da und andererseits aber auch, das habe ich mich später im Text gefragt, wir sind ja an einem interessanten Punkt, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, wir sind ja an einem Punkt, an dem wir Menschen haben, die schon gut ausgebildete Schreibende sind und sich dann eventuell mit KI-Tools beschäftigen. Und dann haben wir Menschen, die beschäftigen sich vielleicht teilweise sogar mit KI-Tools, bevor sie überhaupt Schreibende werden. Hast du dieses Beispiel gehört von dem, also ich weiß nicht mal, ob das stimmt, ne? Vielleicht ist es auch so ein klassischer Jürgen-Myth jetzt, das ist so ein Vater-Sohn-Interaktion und der Sohn will mit dem Vater über Lokomotiven sprechen, also der Sohn ist Kindergartenalter und dann gibt der Vater diesem Kind einfach diese Sprachfunktion von ChatGPT in die Hand und sag hier, sprich mit dem Kind über Lokomotiven und dann kommt da halt irgendwie 3 Stunden später, spricht der Sohn immer noch mit ChatGPT über Lokomotiven. Das fand ich arg erschreckend, das Beispiel.
Das kenne ich nicht, nee. Also es ist quasi die Moral von der Geschichte, dass also erstmal, dass prinzipiell etwas Schlechtes ist oder dass ChatGPT prinzipiell halt dieses Gespräch länger führen kann, als es gegebenenfalls die erziehungsberechtigte Person könnte?
Naja, die Idee in dem Kontext, ich weiß gar nicht, was war in irgendeinem Podcast, in dem ich das gehört habe. Und da war ja auch, da war auch die Frage, wie kannst du dein KI-Tool so prompten, dass, also so voreinstellen vor allem, ne, für alle Anwendungen, dass sowas nicht passiert. Also diese Frage, ne, ich kann dir noch das und das raussuchen, ich kann dir noch das und das. Und dann sagt halt das Kind vielleicht in dem Beispiel immer, ja, erzähl mehr da und darüber oder stellt halt auch immer mehr Fragen. Ich meine, Kinder, das ist voll die W-Fragenphase.
Ja.
Und das geht halt immer darauf ein. Und was sie schon gesagt haben, ist, Und das würde ich so unterstützen, natürlich das nicht unbeaufsichtigt nutzen lassen. Ne? Du weißt nicht, was dabei rauskommt, auf was für Fragen das Tool antwortet. Ja, aber jetzt habe ich auch schon wieder das Tool gesagt und das finde ich ganz spannend, weil die hier in diesem Text gibt es auch eine Stelle, in der die Autorinnen dazu auffordern oder einladen vielleicht mehr Autorinnen, dass es nicht nur ein Tool ist, also kein reines Werkzeug mehr. Wir können generative KI-Tools, je nach Einsatzfunktion, ist es mehr als ein Schreibwerkzeug oder überhaupt ein Werkzeug.
Mhm, ja, das stimmt. Sie erwähnen es an einer Stelle quasi als eine der Parteien, die Teil des Kommunikationsprozesses ist, richtig?
Mhm.
Und dass sie auch
wir
wirklich
vielleicht
sagen,
auch in Kommunikationstheorie darauf gucken dürfen.
Ja,
dann.
Genau. Dass das momentan noch nicht gemacht wird. Also es ist genau diese Kritik, dass das jetzt bis jetzt immer als eine Art Werkzeug gesehen wird. Und dass es eigentlich wirklich wichtiger wäre zu sagen, naja, das ist jetzt halt, also es ist ja mindestens mal aufgebaut wie ein Gesprächspartner. Also das Tool funktioniert in Form einer Kommunikationssituation. Und deswegen müsste es eventuell halt eben auch in genauso Kommunikationsmodellen, die auch das Schreiben mit einbeziehen, mitgedacht werden entsprechend. Also vielleicht ist es eine Verkürzung, einfach nur vom Werkzeug zu denken und zu sprechen.
Was heißt, ja, ich glaube tatsächlich auch, ich konnte dem sehr gut folgen und würde in manchen Kontexten, ja, ist eine Verkürzung, einfach etwas anderes, ne?
Mhm. Ist
einfach eine andere Sichtweise drauf, habe ich jetzt
ja gedacht. Verkürzung ist auch eher schon so ein bisschen meine Interpretation davon.
Ja, genau. Ich finde ja. Das Wort Verkürzung, dem würde ich nicht ganz folgen, weil das ist einfach ein anderer Blick.
Ja, genau. Aber ist es nicht irgendwie ein einfacherer Blick? Also jetzt wirklich so die Frage, wenn wir halt sagen, naja, okay, wir benutzen diese Werkzeugmetaphern für KI und das ist momentan ja auch eine der Arten, wie in so didaktischen Kontexten über KI gesprochen wird, in der auch ich selbst über KI spreche oft, dass ich so ein bisschen sage, naja, so es ist halt ein Werkzeug, es liegt aber trotzdem alles bei euch. Also im Sinne von halt die Überprüfung, die kritische Herangehensweise, die Betrachtung. Und ich wähle dann halt sehr oft auch genauso Sachen wie, naja, aber ähnlich wie bei der Verwendung von einem Schraubenzieher oder einer Bohrmaschine müsst ihr halt lernen, damit umzugehen und ihr müsst selbst die Ergebnisse einschätzen und ihr müsst lernen, wann das Werkzeug eingesetzt werden kann. Das ist so sehr oft das Metaphernfeld, das ich benutze bei KI momentan und Schreiben. Und die Frage ist so ein bisschen, die ich mir jetzt selbst stelle, so, nehme ich damit ernst genug, dass die Nutzung von KI ja wirklich faktisch ein Kommunikationsprozess ist, in der Art, wie man sie benutzt, und dass es dadurch natürlich auch Kommunikationsprozesse verändern wird. Das meine ich mit Verkürzung.
Mhm. Das ist auch wieder interessant. An der Stelle bin ich jetzt so beim, sind wir denn wirklich in der Zukunft? Also geht es darum, dass es Kommunikationsprozesse verändern wird oder verändert es schon längst Kommunikationsprozesse?
Ja, wahrscheinlich. Also mit ziemlicher Sicherheit.
Und das ist eben das, was ich so spannend finde. Und ich merke, dass dieser Text, den habe ich noch nicht zu Ende fertig gedacht. weil, wie gesagt, wir sind ja, wir haben ein sehr breites Nutzungsspektrum von, vielleicht einen kurzen Transparenzhinweis, ich muss es einmal loswerden. Irgendwie, heute ist der erste Tag, an dem ich wieder kognitiv so ein bisschen aktiv werde. Und ich hatte gestern ich hatte die letzten beiden Tage doll mit Migräne zu tun. Ich versuche jetzt mein Gehirn wieder zu aktivieren. Wir befinden uns in einer sehr großen Bandbreite von einem, also das Nutzungsspektrum von Menschen, von KI, ja, wer soll es auch sagen, Werkzeugen, ist sehr, sehr groß. Und ich weiß nicht, dieser Punkt, weißt du, von den sie ja auch später anmerken, von die, da referieren sie auf einen Text von Buck und Limburg, wo sie sagen, dass die beiden sagen, man muss erstmal gut Schreibkompetenzen haben, bevor wir lernen, bevor wir mit KI arbeiten. Und ich glaube, dass das nicht stimmig ist in der Welt, in der wir leben. Weil die meisten Menschen lernen entweder beides gleichzeitig oder fast schon erst KI und dann schreiben. Und
ja.
Das ist, glaube ich, sehr aus unserer Schreibbubble herausgedacht, in der wir das total normal finden, über Schreiben und Schreibprozesse zu reden. Aber es gibt sehr viele andere Menschen, die das überhaupt gar nicht normal finden.
Definitiv, ja. Das dachte ich mir auch beim Lesen an dieser Stelle, dass dieser Aufbau, der ja genau auch bei Book und so eine Rolle spielt, dass man den, glaube ich, aus einer Richtung von nicht schreibaffinen Menschen oder Menschen, die halt eben auch keine Schreibsozialisation bekommen haben, in Frage stellen muss. Und damit meine ich auf gar keinen Fall irgendwie ungebildete Menschen, sondern damit meine ich teilweise hochgebildete Menschen, bei denen Schreiben einfach keine große Rolle spielt.
Oder bei denen Schreiben eine Rolle spielt, aber keine Schreibprozessforschung.
Genau, also keine Schreibprozessforschung Schreiben als Instrument des Nachdenkens eine untergeordnete Rolle spielt. In meiner Praxis habe ich ja relativ oft schreibberaterisch mit Medizinern und Medizinerinnen zu tun. Und ich muss ehrlich sagen, da bemerke ich das teilweise schon, dass da dass eine hohe AI-Literacy jetzt da ist oder eine beginnende AI-Literacy, die halt eben nicht mit Schreibkompetenzen einhergeht. Weil traditionell Fach, in dem Schreiben im Laufe des Studiums eine untergeordnete Rolle spielt und dann am Ende bei der Doktorarbeit auf einmal eine hohe Rolle spielt. Aber es ist nicht angelernt, es ist nicht erprobt. Da komme ich natürlich nicht weiter, wenn ich diesen Leuten sage, naja, ihr hättet aber jetzt eigentlich erstmal eine Textkompetenz gebraucht und eine Schreibkompetenz, bevor ihr dann eine AI-Kompetenz erwerbt. Das heißt, das muss eigentlich anders aufgebaut werden. Und ich merke selbst, wie meine Beratungspraxis da stärker in so eine Richtung geht, dass ich mit den Leuten bespreche, wie sie jetzt AI-Tools zum Schreiben nutzen können oder auch wie sie die nicht zum Schreiben nutzen können.
Ja, da habe ich auch gerade eine neue Beratungsanfrage, die genau in diese Richtung geht. Können wir sozusagen gemeinsam erarbeiten, wie die Person AI-Tools gut und sinnhaft für Schreiben nutzen kann. Und da habe ich jetzt schon über Schreibprozesse und so Modelle kurz gesprochen und das hilft. Aber auch da war zuerst die, also da sprechen wir jetzt nicht von diesen basalen Schreibkompetenzen. Natürlich können die Menschen schreiben, ne? Das ist auch eine
Arbeit. Ja, genau, aber sie können nicht unbedingt. Sie können nicht unbedingt fluide wissenschaftlich schreiben, so dass sie die Erfahrungswerte haben, dass sie die Kompetenzen haben, sich problemlos in dieser Diskursgemeinschaft in der jeweiligen zu bewegen. Das halt nicht unbedingt.
Vor allem sind sie es nicht gewohnt, darüber über Schreiben zu sprechen.
Ja.
Weißt du, das ist so, dass das Schreiben macht man halt. Und da gibt's aber keine Idee von einer Schreibkompetenz.
Ja.
Ist das verständlich?
Also genau, also so, es wird sehr vom Produkt her gedacht in der Diskussion.
Genau.
So, dass das Endprodukt soll stimmen. Wie mache ich, dass das Endprodukt stimmt? Ja.
Genau. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich finde es auch eine schöne Idee, dass wir erstmal Schreibprozesskompetenz brauchen und überhaupt so. Und dass wir über Schreiben sprechen müssen. Und da sind wir halt nach wie vor, da sind wir eigentlich in dieser alten, in Anführungsstrichen, in dieser vorherigen Diskussion oder in unseren Wünschen, die wir schon vorher hatten, ist ja, wir müssen über Schreiben sprechen und die anderen sind immer, nee, wieso? Hä? Lass mal ein Produkt machen.
Ja. Das geht jetzt noch. Und das ist dann natürlich, also so, wenn man aus der Produktlogik heraus denkt, leuchtet es, finde ich, auch erstmal ein, dass man generative KI auch als sehr verheißungsvoll betrachtet, weil natürlich generative KI den Prozess zum Endprodukt erstmal beschleunigen kann. Es beschleunigt nicht zwingend den Prozess zum Endprodukt, die Herstellung das Endprodukt. Es beschleunigt nicht zwingend den Prozess, es beschleunigt aber halt eben so den Zeitpunkt, bis man Ergebnisse sieht. Es geht halt theoretisch sehr, sehr schnell und auf den ersten Blick auch erstmal sehr gut. Und dann kommen eben genau diese ganzen Probleme, über die wir auch oft genug hier schon gesprochen haben, mit, es ist zu oberflächlich, es ist nicht korrekt, da sind falsche Quellen drin. Man gibt seinen eigenen Denkprozess auf. Aber wenn man es nur vom Textprodukt her denkt, vom Endergebnis, das man abgeben möchte, dann sind da vielleicht so ein paar Fragen drin, die man sich selbst gar nicht unbedingt stellen möchte und die auch von außen nicht an einen herangetragen werden. So, wenn nie thematisiert wird, dass Schreiben ein Denkwerkzeug ist, dann vermisst man eventuell auch nicht, dass KI einem das Denken beim Schreiben abnimmt.
Ja. Und wenn nie thematisiert wird, dass Schreiben ein Denkwerkzeug ist und du nicht vermisst, dass du Schreiben als Denkwerkzeug nutzt, weil du vielleicht auch nie gelernt hast, Schreiben als Denkwerkzeug zu nutzen und schon vorher Texte in irgendeiner Form produziert hast, das aber immer ein bisschen schwierig war. So, wie relevant ist es denn, Schreiben als Denkwerkzeug zu denken? Also jetzt mal außerhalb von uns gedacht.
Ja. Gott, das ist ein sehr komplizierter Satzaufbau, den du da hattest mit sehr viel Denken. Genau das meine ich auch. So dieses, du hast völlig recht, wenn du sagst, das ist sehr aus einer Schreibdidaktik und Schreibforschungsperspektive gedacht. Also was hier im Artikel steht. Gleichzeitig finde ich aber auch, werden ja die Dinge adressiert, über die wir uns jetzt hier gerade auch unterhalten. Also der Artikel hat das drin, indem er zum Beispiel ganz am Anfang ja schon so ein bisschen die Frage stellt, ob wir gerade durch den Shift zu AI dabei sind, unser kulturelles Kapital des Schreibens aufzugeben oder zumindest so zu verändern, dass es nicht mehr das Gleiche ist. Weil sie sagen relativ am Anfang so, Schreiben ist eigentlich etwas, was nur Menschen konnten bisher. Und jetzt kann es auch generative KI, also eine Maschine. Damit kommt ein zweiter Akteur hinzu. Das zahlt auch sehr stark ein auf dieses, KI ist kein Werkzeug, KI ist ein Akteur in dem Prozess. Und dann sagen sie, am Ende der Einleitung ist das, dass ich lese es einfach mal vor, zitiert, damit eine moderne Schreibdidaktik adäquat auf diese Herausforderungen reagieren kann und nicht fernab von reflektierter, theoriegeleiteter Praxis agiert, ist es notwendig, althergebrachte Schreibprozessmodelle systematisch mit Prozessabläufen generativer KI-Anwendungen zu verbinden, neu herausgebildete Strategien und Routinen zu erforschen und Kommunikationsabläufe zwischen Mensch und Maschine neu zu modellieren. Und das ist dann dafür da, um eben wirklich so eine Basis zu schaffen. Und ich finde, das geht ja wirklich auch schon genau darauf ein, auch wenn dann später in dem Artikel genau nochmal diese Stelle kommt, in der Book zitiert wird und gesagt wird, erst Text- und Schreibkompetenz, danach AI-Kompetenz. Hier finde ich, liest sich das schon sehr, sehr stark raus, aber im Sinne von, es gibt es bis jetzt halt auch noch nicht oder es gibt es jetzt in Anfängen, dass man sagt, das muss miteinander verbunden werden. Es muss auf Kommunikationsprozesse geschaut werden. Das ist ja schon der große Wurf. Und Schreibprozessmodelle müssen verändert werden. Ich habe gerade mehr oder weniger den Anfang des letzten Absatzes der Einleitung vorgelesen.
Ja.
Ich finde dieses adäquate Reaktion, die gefordert wird, finde ich sehr, sehr relevant in dem Text. Weil das ist nämlich genau das. Und eine adäquate Reaktion, wir sind momentan noch so eher bei den beginnenden, anfänglichen, kleineren Reaktionen. Also es gibt schon ganze Lehrbücher und es gibt schon größere Ressourcensammlungen und so, aber eben genau das, was hier beschrieben wird, dass wir unsere Kommunikationsabläufe reevaluieren und dass wir so ein bisschen den Prozess des Schreibens und damit auch Schreibprozessmodelle reevaluieren. Da sind wir noch nicht oder da sind wir jetzt gerade mittendrin.
Ich habe etwas sehr Provokatives und das ist das, wie ich darauf sozusagen gekommen bin auf diesen Text. Also wie ich angefangen habe zu recherchieren, nochmal neu zu recherchieren, wie ist eigentlich Forschung und wie ist eigentlich die Idee und der Diskurs zurzeit, ist ein sehr provokanter Ansatz. Und das ist, der Ansatz ist, braucht es denn Schreibdidaktik und Schreibprozessforschung wirklich noch? Also ich habe, vielleicht war ich ein bisschen kaputt in letzter Zeit und vielleicht habe ich alles in meinem Leben hinterfragt sozusagen und dachte, nee, und jetzt, also versuchen wir eigentlich in diesen Texten, die wir schreiben und in diesen, wenn wir drüber reden, eigentlich permanent uns selbst zu legitimieren oder gucken wir wirklich ehrlich darauf, ob es das jetzt noch braucht oder nicht?
Ha, Und würde in dieser sehr dystopischen Vorstellung von dir, würde das ersetzt werden durch irgendwas anderes oder würde es einfach aufhören und enden, weil es einfach keinen Nutzen mehr hat?
Naja, wahrscheinlich würde es dann in der sehr dystopischen Vorstellung einfach nicht mehr finanziert werden und enden. Oder so eine Randsache geben oder Leute, die sagen immer wieder, nein, das braucht es aber noch oder so. Aber gleichzeitig habe ich die Idee, was heißt dystopische Forschung, weil ich war schon offen, aber es gab diese Frage in meinem Kopf einfach, braucht es das wirklich noch? Ja, also nicht ja oder nein, es darf auch Jein geben, es darf auch fünf verschiedene Jeins geben. Nur mit dieser Frage bin ich eben rangegangen an, braucht es das wirklich noch? Und der Text hat es für mich tatsächlich ehrlicher beantwortet als andere Texte bisher. Indem es eben sagt, so, ich glaube, also dass es vielleicht nicht mehr nur darum geht, es als Werkzeug zu sehen.
Mhm. Ja. Ja, es ist weitergedacht.
Ja, und dann sind ja auch diese ganzen Rollen aufgeführt. Ich finde übrigens super spannend, dass sie auf den in den 80ern proklamierten Shift verweisen from teaching to learning und das verbinden mit den Shifts von der undirektionalen Vermittlung hin zur gemeinsamer Konstruktion zu Praxiserprobung und Kollaboration. Auf Seite 45 unten.
Mhm. Ja, ja, das habe ich auch markiert und auch gleich das, was auf der Seite danach dann kommt, weil sie da nämlich auch Blooms Lernzieltaxonomie erwähnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, Leute, die irgendwann mal irgendeine Didaktikschulung gemacht haben in der Hochschule, einfach gehört haben werden. Eben so dieses, was sind deine Lernziele für deine Lehre? Und nach dieser Taxonomie kannst du da ja 6 Felder, Fragezeichen, sind es 6 Stufen dieser Taxonomie von quasi simpel bis sehr komplex definieren. Und komplex wäre dann halt sowas wie kritisches Problemlösen und transformatives Wissen und eigenes Wissen generieren und sowas. Und oft haben Lehrveranstaltungen und Prüfungsveranstaltungen, das schreiben sie ja auch hier, momentan eher noch so diesen Charakter, dass sie so diese eher untergeordneten, oder nicht untergeordnet, aber diese einfacheren Lernziele adressieren, Wissen reproduzieren, Wissen rekontextualisieren können und so. Und sie schreiben hier, naja, eigentlich ist jetzt eine Möglichkeit mit diesem Shift halt eben weg von der unidirektionalen Vermittlung mehr hin zu Kollaboration, Kooperation und vor allem erstmal Konstruktion, also wirklich so zu Inhalten generieren, erstellen, kritisch durchdenken. Also hier ist so die Chance, die ich auch ganz, ganz stark sehe. Aber was hier beschrieben wird, ist eigentlich nicht weniger als eine Veränderung unseres gängigen, aktuellen Hochschulsystems. Also die Art, wie wir Dinge überprüfen und Wissen abprüfen und auch generell eigentlich Lehre gestalten und Schreiben gestalten.
Ja. Ich habe mir markiert den letzten Satz dieses Absatzes. Fraglich ist, inwieweit dieser Abwehrmechanismus tatsächlich begründet ist und die Bastion Schreiben gegen den Ansturm von generativer KI verteidigt werden muss.
Mhm. Ja, so im Sinne von einem, na, man braucht aber ja noch diese üblichen Kompetenzen.
Ja.
Ja, also die Beispiele, die dafür ja gegeben werden, ist, sie haben ja auf Englisch, teach students that good writing is specific and precise, sehe ich jetzt erstmal nichts Falsches dran, require students to engage directly with text that AI cannot access. Ja, da bei dem Satz dachte ich mir auch so ein bisschen, ah, ja, nett, aber wie viele Texte werden das in naher Zukunft noch sein? So.
Den Satz habe ich auch voll nicht verstanden, gebe ich ehrlich zu. Ich habe den 5-mal gelesen und dachte, hä?
Ist das, ja, ich glaube, es geht so ein bisschen in diese Richtung, es gibt halt noch so Fachtexte, die halt noch sicher in irgendwelchen Datenbanken liegen und die AIs einfach nicht in ihren Trainingsdaten haben.
Nur auf Papier in der Bibliothek.
Ja, oder so, genau, so älteres Wissen und ja, genau, also diese, genau, also das geht ja auch so in diese Richtung, dass momentan halt wirklich Schreibdidaktik teilweise noch so, also der Artikel, die Autorinnen sagen ganz deutlich, dass es nicht in diese, es darf nicht so gehen in wir verteidigen die alten Werte und dafür ist Schreiben noch da, also das Aufrechterhalten einer alten Kulturpraxis, einer traditionsbehafteten Kulturpraxis, die sich jetzt aber stark verändern wird und dass man
genau daher kam ich ja auch gedanklich, also das so, weißt du, verändert sich Schreiben einfach.
Ja, genau, aber also und der Artikel plädiert ja ganz stark also, dafür, dass wir mitgehen sollten.
Genau, und das also die Frage ist ja auch, geht es da weniger um, es ist okay oder es ist nicht okay, es ist halt de facto einfach so. Also, weißt du, und Wissenschaft beschäftigt sich doch mit dem, wie es ist und nicht mit dem, wie wir es gerne hätten.
Genau, ja. Ja, und vor allem auch so einfach so als Jobbild, also so
als Jobbild ist es auch spannend.
So, ich will das ja noch ein paar Jahre machen, ganz gerne, irgendwie. Und eigentlich habe ich keine Lust, jetzt schon ja so aufzugeben und zu sagen, ja, okay, gut, dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich stehen bleibe und ich vermittle jetzt halt einfach altes, traditionelles Schreiben. Und dann gehe ich jetzt in so einen Berufsbekleidungsladen in die Herrenabteilung und hole mir so ein Cord-Jackett oder ein Tweed. Was ist das? Tweed? Cord? Tweed. Mit Lederaufnähern auf den Ellbogen und dann kaufe ich mir so eine Pfeife aus Meerschaum und dann sitze ich einfach nur noch da und bringe den Leuten halt noch so das gute alte Schreiben bei, für die, die es noch hören wollen und schieb das so von mir weg. Also so dieser Stillstand, der einen dann halt sehr, sehr schnell irgendwie auch zu so einem Museumsstück macht, das ist mir auch ein bisschen zu konservativ, muss ich ehrlich gestehen. Also wirklich so konservativ.
Harter Tobak hier heute im Podcast.
Es tut mir leid, wenn ihr euch angegriffen fühlt, wenn ihr das gerade hört, aber ist ja auch völlig okay, wenn ihr für euch diese Entscheidung trifft, dass ihr sagt so, nee, ist völlig okay, ich möchte das konservieren, also wirklich im Sinne von Konservativismus, ja. Oh Gott, hey, ich sollte heute keine komplizierten Wörter, aber ich sollte versuchen, in einfacher Sprache zu sprechen. Wenn ihr so Schreibtradition bewahren wollt und sagt, das ist eure Aufgabe, ey, dann völlig legitim. Go for it. Und ich bin mir sicher, dass ihr noch lange, lange Zeit Menschen finden werdet, die euch da zustimmen und die genau das möchten und die dann auch irgendwie eure Klientel werden. Ich sehe es für mich persönlich aber nicht. Ich halte sehr stark mit dem, was die Autorinnen in diesem Text hier fordern, dass wir mitgehen müssen und dass sich das weiterentwickeln wird und dass wir uns nicht abschaffen dürfen, indem wir sagen, wir sperren uns jetzt gegen diese Entwicklung und versuchen sie irgendwie zu schützen. Ist ja auch nichts Neues. Also ich meine, diesen Standpunkt haben wir ja auch schon oft diskutiert.
Ja.
Und das ist so, also ich hatte das neulich in einer Veranstaltung in der Uni, da hatte ich glaube ich auch schon hier im Podcast drüber erzählt, wo ich quasi selbst mal mit Lehrenden so über KI und Schreibkompetenzen gesprochen habe und da habe ich auch genau diese Lernzieltaxonomie als Beispiel gebracht und habe gesagt, naja, es wäre eine Überlegung, ob ihr einfach Lernziele re-evaluiert und neu definiert, was abgeprüft werden soll. Und wenn ihr der Meinung seid, dass eure Studierenden jetzt KI dafür nutzen können, diese reproduktiven Lernziele einfach schneller zu automatisieren und da dann auch einfach ihr befürchtet, dass dann da kein Wissenszuwachs mehr ist, weil die das alles halt generative KI machen lassen oder ein Großteil von ihnen, dann ist ja immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch überlegt, seht ihr andere Lernziele und Bereiche und Kategorien, in denen ihr noch die Chance für einen Wissenszuwachs seht. Und das sind dann eben genau diese kollaborativen, diese wissenserschaffenden und wissenstellungsbeziehenden Elemente. Und in diesem Treffen war das super produktiv, weil da sehr viele Lehrende waren, die sagten, ja, das ist wirklich eine Chance, das jetzt auch alles wieder ein bisschen interessanter zu machen und ein bisschen zu shiften hin zu Wissensproduktion. Was natürlich nicht heißt, dass die Grundlagen komplett ignoriert werden müssen oder dürfen, so dass man sich überhaupt nicht mehr ums Schreiben kümmert, so dass es, weil das ist, da kommt dann doch wieder Book ins Spiel. Textkompetenz gehört schon noch dazu, weil man ansonsten auch nicht dahin kommt, dass Wissen produziert werden kann. Aber es muss vielleicht wirklich Hand in Hand gehen, eine Gleichzeitigkeit in der Vermittlung bestehen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja, vielleicht ist es auch, wenn, vielleicht ist es mit AI Literacy auch ähnlich wie mit Schreibkompetenz, weil wir natürlich ja auch nicht Schreiben von Anfang an lehren an der Hochschule, ne? Also, sondern auch da gehen wir davon aus, dass die Menschen kommen ja schon mit was. Also die haben schon eine ganze Weile geschrieben, bevor wir hochschuldidaktisch uns mit Schreibkompetenz beschäftigen quasi. Ja? Mhm. Und insofern ist das vielleicht doch auch ähnlich zu AI-Literacy, weil auch in dem Bereich AI werden sie sich schon, das ist spannend, werden sie sich in Zukunft schon jede Menge Zeit damit auseinandergesetzt haben. Spannend ist halt das, was jetzt an der Hochschule ist, weil da sind Menschen, die das ja auch zeitgleich sich aneignen mit den Hochschulen zusammen, beziehungsweise im Beruf und so weiter.
Mhm, ja. Was ich an dem Artikel eine tolle Ressource fand, übrigens, das geht so genau in diese Richtung Aneignung, ist die Literaturtipps, nämlich, dass dann irgendwie gesagt wird, didaktische Orientierung können zum Beispiel in entwickelten KI-Kompetenzrahmen finden. Und da wird auf amerikanische Ressourcen verwiesen, die ich tatsächlich bis zum Lesen dieses Artikels einfach nicht präsent hatte. Deshalb, das finde ich sehr, sehr wichtig für mich. Das ist dann auf Seite 45, wird unter anderem erwähnt der AI Literacy Competency Framework for Educators von Lee. Der ist schon von 2023. Und das AI Toolkit for Educators. Und ich habe es noch nicht geschafft, mir das anzusehen. Ich habe den Artikel jetzt auch tatsächlich erst 2 Stunden, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, gelesen. Aber das klingt, das werde ich jetzt dann auf jeden Fall recherchieren, nämlich dieses AI Literacy Competency Framework for Educators wird beschrieben als 50 Kompetenzen aufgeteilt auf 7 Themenbereiche. Und diese Themenbereiche sind AI Fundamentals, Data Fluency, Critical Thinking and Fact Checking, Diverse AI Use Cases, AI Ethics, AI Pedagogy und Future of Work. Das klingt nach einer sehr, sehr umfangreichen, sehr, sehr guten Methode. Ressource, nicht Methode. Das sind wahrscheinlich mehrere Methoden. Also das finde ich sehr hilfreich und da auch irgendwie so ein bisschen so eine Orientierung geben und sagen, naja, also ganz, ganz grundlegend ist da ja schon ganz viel da. Das ist auch erstmal, glaube ich, genuin nicht schreibdidaktisch, sondern halt wirklich, das ist erstmal AI-Literacy betreffend.
Das finde ich auch spannend, dass Sie sich auf der ersten Seite abgrenzen von dem KI-Literacy-Begriff. Ne? Mit der Verwendung des Begriffs AI-Literacy grenzen wir uns von Brommer et al. 2023 ab, die sich in ihrem Diskussionspapier mit dem Begriff KI-Literacy ausschließlich auf textbezogene KI-Anwendungen beziehen.
Mhm.
Und die sagen halt hier in diesem Text, dass es ihnen um AI-Literacy geht und hier nicht nur um textgenerierende KI.
Ja, mhm, genau. Also es ist auch wieder hier dieses größer Gedachte. Das kommt ja jetzt genau auch aus diesem, also diese Tools werden auch erwähnt in dem Kapitel AI-Literacy als Lehr- und Lernziel der Hochschule. Also hier geht es nicht um Schreibvermittlung, sondern es geht eigentlich um den Aufbau von Schreibvermittlung. So wie der Text strukturiert ist und gegliedert ist, ist es ja auch eigentlich wieder das genaue Gegenteil zu der Variante, die Book vorschlägt. Also hier ist quasi AI-Literacy das Fundament, das zuerst behandelt wird, bevor dann über AI-Literacy und Schreibkompetenz nachgedacht wird. Damit will ich nicht sagen, es ist richtig rum so. Es ist total sinnvoll, das so zu strukturieren für diesen Artikel. Und das sagt nicht aus, dass die Autorinnen eine Aussage treffen, dass das so rum gemacht werden muss. Es ist nur interessant, dass, wenn man halt drüber nachdenkt, man sagt, eigentlich ist hier das Fundament in dieser Argumentationsweise eher die AI-Literacy. Nämlich die ist grundlegender und breiter aufgestellt. Und dann sind es danach Textkompetenzen.
Ich fand auch übrigens super spannend, die beziehen sich ja auch auf ein Netzwerk Hochschulwesen stellt die UNESCO in ihrem Quick Start Guide bereit.
Ja,
und da
hab ich auch
diesen Satz,
gehört.
Ne? Mhm. ChatGPT kann, so die AutorInnen, etwa als Möglichkeitsmotor, persönliche TutorIn, DiskussionspartnerIn, LernpartnerIn oder MotivatorIn zum Einsatz kommen.
Ja.
Von nach Sapsalieva und Valentini 23.
Mhm. Ja. Möglichkeitsmotor finde ich auch einen coolen Begriff, den ich bis jetzt noch nicht hatte. Ja.
Geil, oder? Mhm. Möglichkeitsmotor.
Ja, ja. Den hatte ich bis jetzt auch noch nicht, weil so, dass wir darüber gesprochen, dass man so darüber spricht mit ChatGPT, kann ein Tutor sein, kann eine Gesprächspartnerin sein und so. Das sind ja so übliche Vokabeln, die man eigentlich jetzt, die ich selbst auch schon in meinem Vokabular habe. Möglichkeitsmotor im Sinne von diesem austesten und vielleicht irgendwie mal anstoßen, kickstarten, was gehen könnte, in welche Richtung man selbst denken möchte, finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Finde ich
ja
auch besser als irgendwie so Brainstorming oder ähnliche Vokabeln zu benutzen. Vielleicht mal mit Blick auf die Zeit schon ein bisschen, wollen wir mal zu den vier Leitlinien übergehen, also das, was den Artikel dann eigentlich schließt, nachdem so über die Basis und die Kompetenzshifts geschrieben wurde. Oder hast du noch was davor?
Ja, also ich hatte mir noch markiert, sie haben auf Seite 47, also der Text ist einfach unfassbar, also was du vorhin gesagt hast, ne, kompakt. Also mhm. Ja, du hast, also ich habe den zweimal gelesen und dachte die ganze Zeit, warte, das und dies und das ist wichtig und habe mich dann ein bisschen gefühlt wie vor so einem Seminar, wo du dann denkst, so scheiße, habe ich den Text wirklich in Gänze erfasst, bevor wir jetzt im Podcast drüber sprechen? So, weißt du?
Mhm, ja.
Also auf Seite 47 geht es in der Mitte auch um Prompten. Beziehungsweise Kollaboration zwischen Schreibenden und generativer KI, so, ne? Und es geht auch um Rhetorical Intelligence und um Prompt-Kompetenzen. Und das war schön betont, als es mit Kompetenzen als Mischung zwischen Englisch und Deutsch. Mhm. Okay, und dann habe ich mich gefragt, ob wir Prompting zu sehr theoretisieren. Also gutes Prompting macht gute Ergebnisse, ja. Und gleichzeitig funktionieren ja generative KI-Tools immer mehr so, dass es wir eventuell, und das ist jetzt mehr so eine Gedanke, ne, mehr wie ein intuitives Prompting. Also wenn ich in einem Gespräch mit dir, wenn ich in einem Gespräch mit dir spreche, Dennis,
ja.
Wenn ich mit dir rede, sage ich ja auch nicht, zumindest in der Regel nicht, jetzt befinden wir uns in dem Rahmen so und so. Also ja, ich führe auch solche Gespräche, ne? Wenn ich Beratungsgespräche, da gibt es quasi eine Art Prompting, dass ich abfrage von den Ratsuchenden. Und ich habe auch mit meiner Mutter schon Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, bitte, ich will von dir keine Ratschläge, sondern ich will nur, dass du zuhörst und dafür brauche ich Aber in aller Regel führe ich in einem sozialen Interaktion kein Prompting vorher durch. Und dennoch gibt es eine Art Prompting, weil die Menschen wissen, in was für einem Rahmen ich mich bewege. Deswegen meine Frage, gibt es ein intuitives Prompting?
Mhm, mhm. Mit Sicherheit gibt es das. Also
und das besonders, weil ich ja momentan ChatGPT gerne mit diesem in dieser gesprochenen Funktion benutze, ne?
Ja, ja.
Und da ist es, glaube ich, anders. Also ich nutze das gesprochen ganz, ganz anders als geschrieben. Wenn ich für geschriebene Sachen nutze ich auch weniger ChatGPT, sondern eher Claude. Und da prompte ich relativ ausführlich und in einem gesprochenen aber weniger. Und ich da war mein Gedanke hin, gibt es dieses intuitive Prompting, das wir da nutzen? Und funktioniert es auch besser inzwischen?
Ich glaube, die Frage, funktioniert es auch besser inzwischen, ist wahrscheinlich ein bisschen abhängig davon, wahrscheinlich wieder, was man promptet, also was man wissen möchte. So, also ich werde, oder Rückfrage, meinst du mit intuitivem Prompting halt so, also schnelles, spontanes, einfach mal eine Frage reinwerfen, nicht kurz überlegen, keine Rolle definieren für das KI-Tool, in der es antworten soll. Meinst du sowas oder wie würdest du das
ja,
definieren?
Ja, genau. Also ja, im Prinzip schon. Also wenn ich da reingehe, dann sage ich ungefähr, was die Rolle ist und dann fange ich an zu reden. Und bei diesem gesprochenen, also bei den verbalen Auseinandersetzungen mit KI, da sage ich dann eher schon so, nee, so meinte ich das gar nicht, ich meinte das jetzt so und so. Aber wir bezeichnen das halt jetzt als Prompting und andere Menschen machen das aber genauso, aber ohne zu wissen, dass das Prompting heißt. Und deswegen ist die, also wenn wir jetzt von Prompting Skills sprechen, es ist halt, also ist es dann theoretisiert, weißt du?
Ja. Mhm. Also ob gutes Prompting funktionieren kann, ohne dass man Prompting gelernt hat in irgendeiner Art und Weise und sich damit auseinandergesetzt hat, sondern einfach nur so dieses, man gibt da halt rein, was einem so in den Sinn kommt.
Genau, einfach indem man sozusagen schon genau das tut, den Prompt immer zu überarbeiten, nur du hast halt nie davon gehört, dass es ein Prompting gibt. Aber Prompt ist halt perfekt.
Ja, was ja AI-Tools inzwischen manchmal machen, vor allem jetzt so für Didaktikkontexte und Bildungsbereiche aufbereitete Chat-Tools, dass die einem ja auch so ein bisschen direkt mal so Guidelines und Hilfestellungen geben, wie man prompten kann. Also zum Beispiel unser BBGPT-Pool, das Tool, das wir jetzt hier an der Uni Tübingen benutzen und auch an anderen baden-württembergischen Unis benutzt wird, das hat jetzt auch so ein bisschen, also da kriegst du so relativ schnell auch in den Prompts mit so, hey, du könntest jetzt auch nochmal nach dem und dem fragen und so. Also dass das KI-Tool so dir automatisch ein bisschen mitgibt, was du machen kannst und du damit ja auch so ein bisschen implizit eine Benutzungsanweisung bekommst. Ich glaube, in die Richtung könnte es auf jeden Fall sich verbessern und dann halt auch wirklich helfen.
Ja, im Prinzip habe ich dann auf der nächsten Seite auch nochmal auf Seite 48 jetzt um Bewusstmachung der heuristischen und rhetorischen Anforderungen und Herausforderungen der jeweiligen Schreibsituation können Schreibende bedeutsame Kontexte für die Interaktion schaffen und entsprechende Strategien einsetzen, um eine Anwendung von textgenerierender KI als Breitbandantibiotikum, das alles kann, aber nichts richtig, zu vermeiden. Und da habe ich mir aufgeschrieben, in diesem Zusammenhang mit der Bewusstmachung nochmal die Frage mit, müssen wir vielleicht mehr über soziale Interaktion sprechen? Also im Prinzip genau das, wo Sie ja auch sagen, es geht irgendwie auch um die Art der Kommunikation, ne?
Ja.
Ich liebe das übrigens, diesen Satz mit dem Breitbandantibiotikum.
Ja, ich glaube, also ich würde sagen, ja, müssen wir auf jeden Fall eindeutig, weil es ist eben genau, also das, was Sie halt angesprochen haben, ist ja dann genau wieder das, was so in diese speziellen Kompetenzbereiche eben geht. So, da würde ich sagen, ja, das ist definitiv die Aufgabe. Das ist ja aber auch so ein bisschen die Aufgabe, wo ich sage, so, ja, das ist uns ja irgendwie allen klar, ne? Also so wie wir arbeiten ja momentan daran zu sagen, so, hey, KI ist nicht die generelle Lösung für alles, sondern so, KI ist eben ein Tool, das für Kontexte eingesetzt werden kann und muss und bitte nicht für alles. Oder nicht jedes Tool für alles. So weiß ich nicht, mindestens mal das. Also so, das ist auch so ein bisschen, das ist vielleicht so eine Stelle in dem Artikel, wo ich auch sagen würde, so, die drei Autorinnen werfen ja nicht alles komplett um. So auf keinen Fall. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, so, alles, wie es momentan gemacht wird, auch so in der Vermittlung von AI-Literacy in Bezug mit Schreibdidaktik, ist falsch und wir sind da viel zu eng und haben nicht den größeren Kontext im Blick. So ist es ja auch nicht. Also so das, was zum Beispiel gerade hier beschrieben wird, ist ja sowas, wo man sagt, ja, das ist halt, das wird, glaube ich, schon ganz viel in allen Bildungsbereichen gemacht.
Mhm. Ja.
Wollen wir uns nochmal die vier Leitlinien, die jetzt daraus entstehen,
angucken. Auf jeden Fall.
Das sind sehr, sehr breite Leitlinien, die an sich auch, also wir haben auch schon teilweise sehr darüber gesprochen und wir haben quasi erstmal die erste Leitlinie und das ist das, was eigentlich in dem Artikel auch vorher schon gefordert wurde, nämlich sie lautet, eine zeitgemäße prozessorientierte Schreibdidaktik muss Schreiben als zentrale Kulturpraxis thematisieren und diskutieren. Und das ist aber eben, wie wir jetzt auch schon diskutiert haben, nicht zu verstehen als so ein Zurück zum Schreiben und Ablehnen von AI, sondern sie meinen damit wirklich alle Facetten des Schreibens. Und sie sprechen da halt eben von so diesen typischen Varianten des so Schreibens als eben ein Denkwerkzeug und als ein Werkzeug, um komplexe Texte zu schreiben. Und dann erwähnen sie aber auch explizit kreative und reflexive Schreibmethoden. Sie erwähnen ethnografische und autobiografische Schreibanlässe. Sie erwähnen Schreiben zum Diskutieren und Argumentieren. Sie erwähnen Schreiben in Verbindung mit dem Lesen und Denken. Und dann eben auch den Ausbau von Data Literacy. Und damit aber auch quasi so halt auch so Digital Literacy mit gemeint. Also sie sagen, es geht nicht nur um AI, sondern auch generell, was uns halt nicht AI, trotzdem die digitale Welt an Möglichkeiten bietet, irgendwie unser Schreiben zu verändern. Also hier wird erstmal so der Scope sehr weit aufgemacht und es wird plädiert für wirklich so einen breiten Umgang damit. Und da geht's am Ende, schreiben sie auch, es geht unter anderem um Teilhabe, Teilnahme an einer immer noch literal geprägten Gesellschaft, was sich jetzt ja auch erstmal durch generative KI nicht großartig zu verändern scheint, weil es ja schon immer noch um Textproduktion geht. Es ist halt nur die Frage, wer produziert den Text, aber es ist immer noch literal geprägt. Und dann eben halt auch hier, und da sagen sie es natürlich wieder, es ist die zentrale Grundlage für einen kritischen Umgang mit maschinell produzierten Texten. Und der kritische Umgang ermöglicht uns dann eine produktive Kollaboration mit dem Gesprächspartner in Form der Maschine. Hast du zu dieser ersten Leitlinie noch etwas zu ergänzen? Oder
nein.
Würdest du dir zustimmen?
Ja.
Ja, ich auch.
Ne, die ist ja auch, also die sind ja auch super breit.
Ja.
Greifen sie, finde ich, auch in den Leitlinien Sachen auf, die eh schon diskutiert werden und gemacht werden. Also.
Genau. Und das führt dann zur zweiten Leitlinie, dass sie sagen, eine zeitgemäße prozessorientierte Schreibdidaktik muss klar darin sein, wie Schreibkompetenz und AI-Literacy zueinander stehen. Und darüber haben wir jetzt eigentlich den Hauptteil der Episode, glaube ich, gesprochen, wie so die Verbindung damit ist. Und ich habe mir hier den Satz nochmal notiert. Aufgabe der modernen Schreibdidaktik ist es demnach auch, die studentischen Motive für das Schreiben mit generativer KI in den Blick zu nehmen. Also eben so überhaupt erstmal anerkennen, dass es eben eine gute Motivation dafür gibt, mit KI zu schreiben. Und das bezieht sich ja auch wieder auf das, worüber wir schon gesprochen haben, dass halt eben Lernarrangements und Prüfungsarrangements in der Hochschule, wie wir sie momentan vorfinden, ja eigentlich auch so gestaltet sind, dass sie das Schreiben mit generativer KI belohnen oder mindestens mal einfacher machen. Und dann erwächst also, daraus natürlich eine studentische Motivation.
Im nächsten Satz formulieren Sie das ja noch weiter aus. Eine Reflexion und Diskussion über bestehende Anforderungen und Notendruck, Aufgabenformate, Zeitdruck und Perfektionismus. So. Und das ist ja genau wichtig. Also diese Frage auch, wenn Schreiben wichtig ist, wofür ist es dann eigentlich wichtig? Also geht es halt an der Uni wirklich um Schreiben oder geht es auch im beruflichen Kontext? Da, wo wir schreiben, geht es da wirklich um Schreiben oder geht es da um vielleicht auch andere Textformen oder, andere Textformen, genau. Geht es da vielleicht auch um andere Formen, die auch relevant sind oder relevant sein könnten oder so? Können wir uns da, und da ist eben meine Frage, die ich jetzt am Anfang gestellt habe und immer mal wieder reingeflossen habe, sind wir da auch in einem erhaltenden Modus, ne? Und ich schließe mich selbst nicht aus. Ich möchte es auch alles erhalten. Also aus einem ähnlichen Motivation, wie du sagst. Ich möchte den Job eigentlich machen. Aber muss es überall da, wo wir Texte verwenden, müssen das wirklich Texte sein.
Und wenn wir irgendwas davon aufgeben, quasi, kann es ja auch durchaus sein, dass an einer anderen Stelle neue Texte entstehen.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Und kann es vielleicht an anderen Stellen Texte geben, wo wir gerade Texte gar nicht öffentlich denken?
Genau. Also auch hier letztlich, diese Leitlinie propagiert eigentlich und fordert von uns allen auch wieder eine Offenheit ein und aber auch so eine klare Definition. Also auch wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo ist eigentlich die Linie, wo sind die Verbindungen und wo ist unser Platz so ein bisschen darin. Und unser Platz wird eigentlich so ein bisschen in der dritten Leitlinie dann formuliert. Wenn Sie sagen, eine zeitgemäße, prozessorientierte Schreibdidaktik muss das Schreiben als kollaborativen Problemlöseprozess mit unterschiedlichen Rollen von Mensch und Maschine in den Fokus rücken. Hier kommt eben genau dieses Rollenverständnis und hier kommt auch das eben der Maschine kommt eine Rolle zu. Sie ist nicht mehr nur das pure Werkzeug. Und das ist nach Ansicht der Autorin, so wie ich es verstanden habe, das ist so der Weg in die Zukunft. Und auch das erweiterte Modell, so anders als wir jetzt gerade noch darüber nachdenken, mehrheitlich. Und das finde ich, also so auch hier, so auch haben wir schon besprochen, wir müssen, glaube ich, auf keine dieser Leitlinien nochmal länger eingehen. Ich möchte mich dem wirklich einfach anschließen aus vollem Herzen und so habe für mich beschlossen, dass ich, glaube ich, auch sehr versuchen möchte, das jetzt auch anderen Leuten, mit denen ich so in meinem beruflichen Kontext spreche, auch genau so zu vermitteln, dass wir hier über neue Rollenbilder sprechen oder zumindest erweiterte Rollenbilder und dass das wahrscheinlich produktiver ist, das Ganze gedanklich irgendwie zu tackeln, als über ein Werkzeug zu sprechen.
Ja.
Wobei es eine Rolle mit Werkzeugcharakter ist, weiterhin.
Ja. Ja, und für manche Leute ist es auch in Anführungsstrichen nur ein Werkzeug und für die anderen Leute ist es vielleicht auch mehr oder anders oder so. Und das aber auch mit im Blick zu behalten. Ja, und auch die soziale Interaktionsrolle, ne? Ich meine, sowas, was wir letztens nochmal wieder in einem Nebensatz haben, dass du, wenn du beispielsweise großen Druck durch Perfektionismus erlebst, du deinen Text einer KI geben kannst und fragen kannst, wo kann ich das verbessern?
Mhm.
Und dass das Menschen einfach nutzen, das ist so, da brauchen wir nicht drum rumreden.
Genau, ja. Und damit schließt das dann eigentlich sehr gut mit der vierten Leitlinie, die eigentlich von uns allen Offenheit einfordert. Und zwar, indem sie sagt, eine zeitgemäße, prozessorientierte Schreibdidaktik muss sich experimentierend zeigen und offen für multimodale Formate sein.
Mhm.
Also damit auch wirklich also eine Offenheit vorleben. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt, wo wir unsere Rolle als Innovatorinnen und Innovatoren finden können. Also sehe ich wirklich sehr stark so, dass wir sagen, wir sind ja eigentlich an der perfekten Schnittstelle qua unserer Ausbildung, um über neue Formate nachzudenken und diese auch in die Hochschule reinzubringen. Der Text hier unterstützt mich sehr daran, wir bekommen ja Nachwuchs im Schreibzentrum durch zwei neue Kolleginnen im neuen Jahr, die genau sowas machen sollen, nämlich neue Formate für KI-bezogene Schreibkompetenzen entwickeln. Und ich finde, das hier ist wie so ein Plädoyer dafür, dass wir da in eine richtige Richtung gehen. Es hilft mir gerade sehr als so ein Starttext für dieses Projekt, was bei uns im Beginn des neuen Jahres startet, tatsächlich. Und diese Offenheit finde ich wichtig, weil das ist auch so, das ist so ein schöner Ausblick, ne? Es ist eben nicht so dieses Kopf in den Sand stecken oder versuchen irgendwie in so eine Verteidigungsstellung zu gehen, sondern nein, eher vorangehen und mit die Ersten sein, die neue Modelle des Schreibens präsentieren und neue Möglichkeiten und diese Rollenbilder auch irgendwie austesten, also dieses Experimentelle. Das ist ja eigentlich auch eine coole Sache irgendwie. Also so verspricht, ist so ein bisschen spaßversprechend auch.
Ja.
Also da kann ich mich beruflich auf jeden Fall besser drauf einlassen, weil es dann irgendwie auch mein Auftrag ist. Während ich weiterhin in meiner privaten Rolle mit AI immer noch extrem wenig interagiere, weil es für mich privat sehr, sehr wenige Kontexte gibt, in denen ich das Gefühl habe, dass mir das irgendwas bringt. Aber so beruflich finde ich es sehr spannend.
Ja. Okay, soweit.
Oh Gott, Rost. Dringend wieder eine Pause. Ich aber auch. Wir alle wahrscheinlich. Ich glaube, damit moderieren wir in genau diese Pause zwischen den Jahren, in denen ihr, wenn ihr das jetzt hört, ja hoffentlich auch schon seid und hoffentlich auch noch ein paar Tage sein dürft, je nachdem, wann ihr das hört. Mit dieser Offenheit und dieser Experimentierfreude, die der Text, den wir heute besprochen haben, uns allen mitgeben möchte, gehen wir auch ins nächste Jahr, dass wir auch da experimentell weiterarbeiten und hoffentlich noch weitere spannende Themen finden in diese Richtung. Wir danken euch an der Stelle für ein ganzes Jahr zuhören, wenn ihr denn ein ganzes Jahr zugehört habt oder so lange, wie ihr eben mitgehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr 2026 weiter dabei seid. Wir machen weiter. Wir werden wahrscheinlich keine große lange Pause haben. Mal gucken, wie sehr wir pausenbedürftig sind zwischen den Jahren. Haben wir noch nicht besprochen. Aber es geht im Januar irgendwann direkt weiter. Gott. Weiteres To-Do auf den ganzen To-Dos.
Ja.
Nein, macht ja auch Spaß weiterhin, zum Glück. Ich glaube, sonst würden wir es auch einfach nicht mehr machen.
Nein. Wenn es keinen Spaß machen würde, würden wir das nie machen. Das ist ja Quatsch.
Ja. Okay. Ja, deshalb ein guter Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr es jetzt hört. Oder aber schon ein gutes neues Jahr, wenn ihr es ein paar Tage später hört.
Ja. Dann einen guten Start ins neue Jahr. Also. Ach so, nee. Ich wollte
ja
schon eine
Festung. So oder so. Ob das jetzt noch vor euch liegt oder ob ihr schon gestartet seid.
Ja. Genau. Ciao.
Oh, das war sehr enthusiastisch. Ciao.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.